Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß? Hm.
Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Moin, Leute, moin.
Oh, ein Osterhase.
Oh, ein Häschen.
Ein Häschen, ein großes Osterhäschen. Ein müdes Osterhäschen.
Ich bin echt müde
hobbiti,
heute Morgen.
Hobbiti,
ja. Hobbiti, hobbiti. Hey, hey,
oh,
hey.
Das wird ja eine spannende Sendung werden.
Oh, Mann, ich muss erst mal
sagen. So, ich stehe morgens auf für meine Lieben. Ich filme Sonnenaufgänge und sowas, weil es so richtig schön ist.
Oh, gestern der Schwarm gestern? Das war toll. Das war echt super. Da war also wer das nicht gesehen hat, Tilly macht morgens ja immer so ein Live-Schalte.
Auf Facebook, ja, ja. Wenn ich da Bock drauf habe und wenn ich da aufmache, dann mache ich das. Mhm.
Wo man dann also die Schlei sehen kann und so richtig den Sonnenaufgang. Und dann war also richtig ein riesen, ja, so ein großer, wie soll man sagen, so ein Schwarm.
Ein Vogelschwarm.
Ein Vogelschwarm.
Das Schöne ist, ihr Lieben, wenn Annika müde ist, dann hat sie Wortfindungsstörung.
Oh, aber volles Rohr.
Oh, und wenn du mich jetzt nochmal angehst, dann fängt auch wieder an und die schalten alle hier aus, weil sie da habe ich Bock drauf, ne? Quäle mich morgens um 9 Sonntag. Ist Ostersonntag, ihr Süßen.
Ja.
Ne? Nur so nebenbei. Oder? Also quäle mich Ostersonntag und hör mir das an und die gehen mich nur voll. Nein,
beziehungsweise
Annika.
Die Kids haben ja schon wahrscheinlich um 5 aus dem Bett geholt. Ostereier suchen.
Ja, hoffentlich.
Ne?
Und wahrscheinlich eine eigene Wohnung, auch nichts hier irgendwie raus oder ich versteck mal.
Nee, wenn du keinen eigenen Garten hast, geht das ja nicht.
Nee.
Also werden in der Wohnung. Leute, macht euch schon darauf gefasst, dass ihr dann irgendwie... zu Weihnachten noch so vergammeltes Nougat-Ei irgendwo.
So, dann cool. kann ganz hart werden.
Ja.
Ach ja. Aber wir haben gesagt, welch ein Zufall. Wir haben, Annika und ich haben gesagt, wir reden heute über Gott und die Welt.
Genau, weil das ja so schön, so schön zweideutig ist, weil man kann heute über Gott reden, Gott und die Welt, also um alles.
Jo.
Das ist auch so ein schöner Ausspruch. Ausspruch, also es geht wirklich überhaupt nicht. Ich trinke erstmal Tee, ja, macht ihr mal weiter.
Ich hab einen Mund voll.
Ja, toll. Super Podcast. Wirklich. Wer hat sich das nur ausgedacht? Also, Ostern, ihr Lieben. Alle wissen wir, was Ostern soll und ist. Hä? Jo, nur doch.
Ja, wie fit bist du?
Nein, ist ja nur, das ist doch, es ist der höchste Feiertag im Christentum und es ist der Tod Jesu, beziehungsweise bedeutet, dass er den Tod überwunden hat. Am Ostersonntag ist die Auferstehung.
Wobei, ganz ehrlich, für mich als nicht religiösen Menschen, ich finde Weihnachten spannender als Ostern.
Ich habe das
geboren, das ist positiv, hallo.
Also vom Empfinden habe ich das auch immer so empfunden, dass das so toll ist, weil Jesus geboren wurde, nicht? Und so,
ja.
wenn man glaube ich ist, das ist doch so der Anfang und das ist so. Aber das ist für sehr gläubige Menschen, dass Ostern eben eine ganz besondere Sache ist, ist mir aber auch klar.
Ja, ne? Und der arme kleine Papst darf jetzt alleine im Petersdom alleine zelebrieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird sogar im Internet hin. Wo live gestreamt, also das dann.
Ja, also es war ja schon verschiedene Szenen. Das war schon gespenstisch. Sonst ist der Petersplatz voll.
Ja, ja.
Da sind Pilger,
jo.
Gläubige aus aller Herren Männer. Und dann steht da der Papst jetzt plötzlich so einer. Es ist dubios, ne? Das ist schon irgendwie skurril. Also für unseren Teil Hemisphäre, die wir ja doch diesen Anblick etwas gewohnt sind und also das Christentum doch immer noch irgendwie aktuell ist, zumindest doch in den grundfesten Strukturen mit den Feiertagen und so weiter. Und es gibt, egal ob sich der Einzelne jetzt als Gläubiger empfindet oder nicht.
Okay, ich habe mich vorbereitet. Ich habe Zahlen, Leute.
Ja,
ich habe mich vorbereitet. Also das ist das Christentum und so. Also es gibt ja immer Zahlen und Untersuchungen. Wie ist das in der Welt mit der Religion? Und da habe ich eine Untersuchung gefunden. Das Christentum ist weltweit die Religion mit den meisten Anhängern. So, leider habe ich nur ältere Zahlen, aber ist egal. 2015 war fast ein Drittel der Weltbevölkerung 31% Christen.
Mhm.
Die Muslime machten in dem Jahr fast ein Viertel, 24% aus. Mhm. Und diejenigen, die sich keiner Religion zugehörig fühlten, hatten einen Anteil von 16%. Und dann gibt es auch Hindus, 15% und Buddhisten, 7% folgen auf den Plätzen 4 und 5. So. Mhm. Mhm. Also so sieht's aus. Mhm. Und dann wollte ich gleich noch eine Zahl haben, dann sind wir ganz aktuell. Ich habe mich natürlich auch mit den Kirchenaustritten beschäftigt hier in Deutschland. Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, und ich habe es auch zwischendurch gelesen, ja, mhm. die Kirchenaustritte nehmen zu. So, und jetzt pass auf. Also habe ich gelesen, auch im Jahr 2019, also letztes Jahr, wird sich die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland drastisch erhöhen. Darauf mhm. lassen wir schon mal Umfrageergebnisse schließen. Und jetzt pass auf. Wartet, ich muss einmal blättern. Zwischen am Jahresende, warte mal, zwischen 1990 und 2013, fangen wir so an, hatten katholische und evangelische Kirche zusammen jährlich ziemlich konstant eine 500.000 an Gläubigen verloren.
Und wie viel hatten sie vorher? Was? Wie war das?
Mm, lass mich jetzt zu Ende lesen. Seit 2014 nahm der Schwund aber immer größere Ausmaße an und erreichte schon 2017 und 2018 jeweils neue Rekordmarken, nämlich 663.000 bzw. 704.000. Und für 2019 müssen die Kirchen nun mit einem Gesamtverlust von rund 800.000 Mitgliedern rechnen. So, das muss man sich mal reinziehen.
Die ganze Menge, ne?
Das ist richtig. Viel.
Das heißt, man könnte fast sagen, so eine Gesellschaft wie unsere ist jetzt wirklich so ein bisschen im Umbruch, was zumindest das gläubige Rückgrat angeht, das christliche Rückgrat.
Ja. Weißt du, ne? Also kann ich auch irgendwo verstehen, ja. Ne? Weil, was gerade auch was Katholiken angeht, denn ja diese ganzen Skandale, die Priesterskandale, auch was Kindesmissbrauch angeht und so weiter, das ist ja weltweit und das ist auch hier in Deutschland hat es genauso stattgefunden. Mhm. Und das allein deswegen auch schon viele Leute sagen, nee, Leute, den Verein, den möchte ich nicht unterstützen.
Mhm. Naja, klar. Weil du eben bei Weltreligionen warst und so weiter. Aber allgemein gilt es ja, dass wir haben ja eigentlich 5 Weltreligionen.
Ja.
Ne? Also das Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Judentum und Islam.
Ja.
Das heißt, du hast das Judentum eben auch vergessen.
Ja.
Man weiß eigentlich gar nicht genau, wie viele Religionen es überhaupt gibt.
Mhm.
Denn oftmals gibt es ja Glaubensrichtungen. Man weiß jetzt gar nicht, ist es eine eigenständige Religion?
Ja.
Es gibt viele Naturreligionen und so weiter. Also es gibt schon eine ganze Menge verschiedene Glaubensrichtungen auf der Welt. Und selbst wenn wir von dem Christentum reden, wissen wir alle, dass sich das auch noch unterscheidet in verschiedene Richtungen.
Mhm.
Es gibt verschiedene Mönchsrichtungen, ich weiß gar nicht, Glaubensausrichtungen, auch selbst die christliche Kirche in sich selbst hat ganz verschiedene Ausrichtungen. Also daher kann keiner eigentlich sagen, es gibt den Glauben schlechthin.
Nein.
Also allen nur eigen ist ja dieses, dass es eine übergeordnete Macht gibt, die in irgendeiner Form unser Leben lenkt und bestimmt.
Ja.
Und ich glaube, die vielen Kirchenaustritte haben auch damit zu tun, dass manche sagen, wo ist der? Wo finde ich den?
Ja.
Wer ist da genau derjenige, der mich jetzt lenken soll? Ich bin derjenige, der mein Leben lenkt. Es gibt Zufälle, gut, aber das ist jetzt nicht irgendwo ein Mann mit einem Bart auf einer weißen Wolke oder es kann nicht irgendwie ein Naturstrom sein oder so etwas. Also es gibt ja auch viele, viele verschiedene Ansätze, Glauben zu erklären. Auch das merkst du gerade, wenn du mit Kindern drüber sprichst.
Ja.
Wie erklärst du einem Kind, was Glauben ist? Ja. Ne? Also Kinder, die jetzt in einer gläubigen Familie aufwachsen, da wird auch nicht lange diskutiert, sondern die wachsen da einfach so mit rein. Das ist ganz selbstverständlich, wenn man dann betet oder so.
Mhm.
Weil da wird auch früh erklärt. Aber sobald ja auch die Eltern hin und her schwanken oder sich damit beschäftigen oder einfach von vornherein sagen, nö, das habe ich nichts mit am Hut oder hilft mir im Moment nicht, wird es schwierig, auch mit den Kids, ne?
Ja, natürlich. Du wächst ja mit rein. Ich meine, du bist konfirmiert worden. Ich auch, das war damals überhaupt irgendwie keine Frage.
Nein,
so, das gehört irgendwie mit dazu. So mal unter uns damals war es natürlich auch mal eine Möglichkeit, auf den Start ein bisschen Geld zu bekommen, auf ein Geschenk zu bekommen, auch eine Party zu haben. Wenn ich mir das damals überlege, also überzeugt als Christ oder in die Gemeinschaft der Christen einzutreten, nee. Das war bei mir. Bei dir war es anders.
Ja, ganz anders. Du hast auch
Religion im Unterricht gehabt, ne?
Natürlich.
Hm, natürlich, ja.
Also von zu Hause aus wenig. Meine Eltern, meine Mutter, mit der habe ich mich viel darüber unterhalten, die hatte eine ganz eigene Sicht der Dinge. Und die war toll. Die hat nämlich gesagt, weißt du, hatte eine Kinderbibel, die hatte ich dann gelesen. Und die hat gesagt, weißt du, Gott, Entschuldigung, mhm. Gott darfst du dir jetzt nicht als Person oder sowas vorstellen, sondern das ist praktisch wie ein Wort, was man für was anderes benutzt. Und zwar ist das eigentlich nichts anderes als Liebe. Stell dir vor, Gott wäre einfach Liebe so.
Das hat Renate schön erklärt.
Genau, ganz toll. Also viele Grüße heute Morgen an meine Mutti. Mhm. Und wenn du das unter dieser, also aus heutiger Sicht unter dieser Prämisse so sehen würdest, sieht das eben anders aus. Und das bedeutet, dass man eben, was Jesus auch gewollt hat, dass man mit allen Menschen gerecht umgeht und so weiter. So.
Okay.
Das war eigentlich ein ganz guter Ansatz und hat mir gut geholfen als Kind, damit irgendwas anzufangen.
Ja.
So, nun wollte ich aber ein bisschen mehr wissen. Hm. Wir waren ja immer in Österreich und ich war oft im Museum. Und da gab es wunderbare Schnitzereien von Maria und Josef und Jesus als Baby und so. Und das habe ich gezeichnet. Ich habe viel gezeichnet, ja. Habe da auch anderes gezeichnet, aber das habe ich eben auch oft gezeichnet. Und dann kam der Konfirmandenunterricht und alle gingen ja hin, weil eben Konfirmation und so. Aber ich habe gedacht, ich will da hingehen, um ein bisschen mehr zu erfahren. Und gerade von jemandem wie einem Pastor. Und was der erzählt hat, da konnte ich gar nichts mit anfangen.
Nee.
Dieses und Gott vergibt dir und so. Und ich dachte immer, wieso, was vergibt er mir denn? Bin ich so ein schlechter Mensch? Das kann doch gar nicht sein. Ich gebe mir doch Mühe. Was verstehe ich alles nicht?
Mhm.
Also das heißt, da kam ich so an meine Grenzen, und dann, um das zu verstehen. Und dann habe ich in der Schule nachher noch weiter Religion belegt, um immer ein bisschen mehr zu verstehen. Vor allen Dingen, weil ich es eben so interessant fand, dass jeder immer sagte, so, er hat den richtigen Glauben für sich. Ne?
Hm.
Und richtig ist für sich selbst. Aber wieso kann es sein, ne, dass Menschen getötet werden im Laufe der Geschichte? Ich habe mich ja sehr für Geschichte interessiert, auch wieder durch meine Mutter.
Ja.
Wie konnte man im Namen Gottes Leute hinmetzeln oder Hexen verbringen? Oder ich habe keine Ahnung, was den Menschen alles so eingefallen ist im Laufe der Zeit. Spätestens mit der Inquisition, wissen wir, dass der, also, da war der, also,
Gottes Willen. Ja, denk Hexenverbrennung und all diese Geschichten auch. Oh.
Oder denk nur daran, wie das plötzlich, also dann gefiel Heinrich dem VIII, gefiel das mit dem Papst nicht mehr so und der katholischen Kirche, weil er wollte eine andere Frau, eine junge Knackige haben nach 20 Jahren Ehe. Und dann hat er mal eben die englische Kirche abgespalten und er ist jetzt Oberhaupt. Das heißt, die anglikanische Kirche hat einfach mal, ich sage das jetzt so spöttisch, aber hat einfach die Kirche abgespalten.
Wieso, das heißt, die Queen ist heute noch die Vorsitzende, hätte ich fast gesagt,
der englischen Kirche.
Der englischen Kirche.
Viele Menschen haben da ja auch drin rumgewurschtelt. Das heißt, wo ist das Göttliche? Und jeder hat immer Gott auf seine Seite gezogen. Das, was so Kirchenpolitik ist und so, hat ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, was der Gläubige an sich für sich hat. Das ist so was ganz anderes irgendwie. Das ist so für ihn und für seine Familie, für seinen Glauben. Aber mit dieser ganzen Kirchengeschichte ist das schon ein bisschen komisch. Ne?
Ablassbriefe, ne? Sich mit Geld praktisch den Zugang zum Himmel zu erkaufen. Du kannst also das größte Schwein in der Welt sein.
Mhm.
Leute betrügen, umbringen, sonst wie was, wenn du der Kirche sonst so viel Gold, sonst was vermachst, dann ist es so.
Das kann doch nicht wahr sein. Da würde jeder Gläubige einen angucken und sagen, nee, das ist ein ganz düsteres Kapitel der Geschichte. Ne?
Aber es ist schon interessant, warum glauben Menschen bis heute, egal, Kirche, Astrid hin und her. Und da habe ich etwas gefunden. Es gibt zwei Forscher, einen Anthropologen und einen Psychologen, einen Herrn Tiger und einen Herrn McGuire.
Ich dachte, so. Wurz. Naja, gut, also Entschuldigung, blöder Witz am Morgen.
So,
und ich die bin Jungs. Leute.
Ja, jetzt läuft es langsam warm. Und die Jungs haben sich genau mit der Frage beschäftigt und haben auch gesagt: Leute, es gibt so ewig und so viel Religion und auch weltweit so viele Menschen.
Mhm.
Was steckt denn jetzt dahinter? Und das wollen wir jetzt mal wissenschaftlich rangehen. Und die kamen dazu, dass gerade auch der Psychologe, also der Neurologe, Neuropsychologe, der hat gesagt, unser Gehirn hast nichts so sehr wie Ungewissheit. Das Gehirn, unser Gehirn ist darauf gepolt, ins Handeln zu kommen, also zu praktisch unserem Körper auch zu befehlen, was er wie jetzt zu tun hat. Und das heißt nicht so sehr wie Ungewissheit. Und so eine Ungewissheit, sag mal, wie lange habe ich noch zu leben? Was passiert denn nach meinem Tod? All diese Sachen, nein.
Das sind ja existenzielle Fragen. Ne?
So.
Und genau da sind wir unsicher, gerade bei den existenziellen Fragen.
Ganz schlimm, ne? Was passiert mit mir? Und da sagen eben diese Forscher, nee, das Gehirn braucht schon so Anweisungen. Das mag es sehr, sehr gern. Und jetzt kommt die Religion. Da haben sie tatsächlich herausgefunden, dass religiöse Menschen, wenn sie auch diesen Ritualen, das Beten, das Meditieren, all diese Sachen, die auch religiöse Menschen machen, auch gerne in der Gemeinschaft tun, das beruhigt. Das gibt dir dieses Gefühl, das sichere Gefühl, die Zukunft ist für dich sicher. Du wirst, was Frau Käßmann damals gesagt hat, nachdem sie besoffen Auto gefahren ist und dann erwischt worden ist, da hat sie gesagt, werde ich nie vergessen, du wirst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. So. Also du hast so dieses tiefe Gefühl, jetzt wird schon alles gut werden.
Der
passt auf dich um. Und da wird Serotonin ausgeschüttet in deinem Kopf. Dieses wunderbare Hormon, was antidepressiv ist, was dich glücklich macht, was dich eigentlich beruhigt. So. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Wenn dann es besänftigt letztendlich das Gehirn. Und das sind eben, wie gesagt, diese Atmosphäre auch in der Kirche. Ich mag das auch gerne. Ich gehe gerne in Kirchen. Ich finde die Atmosphäre, wenn ich das mal abschalte und mal den rationalen Verstand ausschalte, ich finde das schon sehr, sehr, sehr schön. Und so kann man sich auch erklären, warum bis heute immer noch Menschen diesen Halt und diesen Trost auch im Glauben suchen. Also Serotoninspiegel, Rituale, also nochmal deutlich, ne? Die Gemeinschaft, die Regelmäßigkeit, diese Rituale, die dahinter steckt. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblings-Viktor Frankl, der Sinn dahinter. Ne? Ich habe schon ein paar Mal in anderen Sendungen auch gesagt, ne, wenn ich einen Sinn im Leben sehe, dann ertrage ich auch ganz viele Umstände, ertrage ich auch jedes Wie.
Aber es ist eben auch so, glaube ich, wenn ich so an kleinere englische Dörfer denke oder überhaupt wo immer wir auch gewesen sind, in der Schweiz oder wo auch, oder eben in indischen Dörfern, Indonesien, wo auch immer, gerade so kleinere Gemeinden, die ja doch noch größtenteils religiöser sind, als es jetzt in der Großstadt so der Fall ist, die leben ja auch diesen Glauben zusammen.
Ja.
Wenn du da, wenn du dich da rausscherst, dann bist du auch in der Gemeinschaft irgendwo ein bisschen
und
draußen.
Und das ist dann existenziell.
Ja.
Wenn du da draußen bist, ich habe eine Patientin, die war in so einer, wie soll ich sagen, freikirchlichen Gemeinde.
Ja.
Und die hat dann nachher gemerkt, das bekommen wir überhaupt nicht gut. Und die hat dann auch den Schritt gefasst, wirklich da rauszugehen, weil die ihr wirklich, nein, die haben schlimme Sachen mit der Frau gemacht. So. Und die fiel aber richtig in ein Loch. Also da hatte sie und ich auch, da hatten wir richtig zu tun, das wieder aufzufangen. Du fällst, du bist haltlos. Dir fehlt die Sicherheit, du haben wir es wieder. Dir fehlt diese Bindung. Du baust ja auch zum lieben Gott oder zu wem auch immer, auch zu deiner Gemeinde, zu dem Priester, zu dem Pastor. Du baust deine Bindung auf.
Natürlich, ganz klar. Aber auch für dich selbst. Als Gläubigen ist ja der Glaube, beziehungsweise auch die Kirche, ist ja wie eine Familie. Teilweise.
Ja, ja. Ja. Und es gibt, auch das haben die Forscher da herausgefunden, es gibt eigentlich rein theoretisch, sag ich mal, keine Hierarchien im Glauben. Wir sind vor Gott alle gleich.
Ja.
So. Dass es dann auch wieder gibt, die einige gibt, die gleicher sind. Okay, das ist wieder,
das ist die das Realität ist und wieder, das ist der das menschliche Faktor, Kirche, der wieder reinkommt.
Aber von der Idee her, wir sind alle gleich. Wie schön. Egal wie, ob reich, ob arm, ob Mann oder Frau, wir sind alle gleich. Wie toll. Von der Theorie.
Also die Theorie finde ich nämlich auch immer bestritten. Das ist auch das, was mir immer gefallen hat und womit ich mich ja gern beschäftigt habe.
Ja.
Vielleicht deshalb, weil meine Mutter mir als Kind das so leicht gemacht hat.
Ja.
Ne? Und das für mich war eine Religion nie sperrig, weil ich das immer so als leicht empfunden habe. Aber ich ganz persönlich bin kein gläubiger Mensch.
Mehr. Warst du es?
Nee, nicht wirklich, nein. Ich habe mich gern, ganz gerne damit beschäftigt und fand das auch eine schöne Idee, aber ich war schon als Kind nicht sehr... Nee, wie gesagt, ich wollte gerne, aber die so wie darüber gesprochen wird, auch der Pastor dann, und das fand ich so seltsam. Ich konnte das für mich nicht annehmen.
Das ist lange her. Ich habe dir das damals auch erzählt. Wir sind, Annika und ich, sind öfter in Wien gewesen und wir haben dann an Kloster gewohnt, sogar mitten in Wien, das Benediktushaus. Wunderbar, also du hast doch wirklich diese Klosteratmosphäre, also überall huscht da mal ein Mönch, denkst du, und da wird ständig gebimmelt.
Kein Fernseher, aber ein Kreuz über dem Bett.
So, und überall war ich auch, aber mich hat das angetan, das war schon
ganz
schön.
Ganz toll.
Und da ist dann das Schottenstift, ist das, also praktisch auch die Kirche dazu. Und da bin ich damals, das war vor Weihnachten, ganz bewusst mal in einen Gottesdienst reingegangen. Das war vor Weihnachten. Und habe gesagt so, und mir gedacht, du setzt dich da jetzt hin und du hörst jetzt intensiv mal zu. Und Leute, da ging es um das Thema Schuld. Und da hat der Priester ganz deutlich gesagt, dass jeder, der auf die Welt kommt, erst einmal schuldig ist. Und da habe ich gedacht, wer ein Baby kommt auf die Welt und ist erst mal schuldig. Das kommt auf die Welt und ist schuldig. Das kann nicht sein. Aber da kommt ja Jesus und der erlöst uns, ne, von der Schuld und so weiter und so fort. Deswegen ist Jesus so wichtig und deswegen feiern wir den. Und da habe ich nochmal, als ich da bewusst zugehört habe, gesagt, nein, das ist nicht mein... Das ist
genau
meine.
So ist es.
Da habe ich mit einem Freund drüber geredet, der sogar Priester ist und eigentlich recht fortschrittlich ist. Und der hat mir erzählt, werde ich auch nicht vergessen, ja, sagte, guck mal, es gibt doch die Gene. Und du weißt doch, dass auch ein Baby mit bestimmten Genen auf die Welt kommt, die vielleicht auch unvorteilhaft sind. Also von daher ist es ja dann doch so, dass vielleicht ein Baby mit Schultern auf die Welt kommt. Ja, Annika guckt mich an wie ein Auto, genauso habe ich auch geguckt.
Nee, das sehe ich nicht so.
Das Thema, über Glauben und Religion streite ich auch nicht. Es heißt Glauben und ich kann glauben ohne Ende und was ich will. Die Gedanken sind frei, mein Glauben ist Glaubensfreiheit. Die ist da.
Weißt du noch, als wir in Kairo in der Moschee gesessen haben und mit dem einen Imam da ein bisschen gekrönt haben und so, das war auch interessant.
Ja.
Aber es ist eben, man merkt dann, das ist eine andere Welt, es ist eine andere Vorstellung davon. Oh, genau. Genauso wie es hier eben solche Sachen auch sind. Das passt nicht zu mir.
Und ich diskutiere mit keinem Menschen. Über Glauben. Also es sei denn, es geht wirklich in die Richtung, dass da so Sachen wie Missbrauch und so weiter im Namen des Glaubens oder sowas stattfindet. Weil im Namen des Glaubens, denke ich an die Glaubenskriege, da ist so viel missbassiert.
Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Das empfinde ich eben als fürchterlich. Nun muss man immer unterscheiden, das sagte ich ja auch bereits, zwischen den Gläubigen an sich und zwischen der Institution Kirche. Da hat ja oft das eine mit dem anderen nichts zu tun. Auch in unserem Breiten genauso, wie es das auch in anderen Glaubensrichtungen nicht hat. Also das, was deine Kirche dir vorturnt oder was die Institution Kirche verlangt, ist ja noch lange nicht das, was du als Gläubiger dir vorstellst.
Ja.
Und das, da finde ich, da sollte man auch mal drauf achten. Also Institution Kirche habe ich sowieso immer Probleme mit. Gerade jetzt auch im Moment habe ich das, ich weiß ja nicht,
Corona,
ist das so, Corona,
wo,
ist das subjektiv irgendwie komisch? Die Kirchen sind ja zu.
Ja.
Und was ich auch schon mal blöd finde, also
der kleine Papst betet online.
Ja, also das, da ist aber auch meines Erachtens, natürlich haben sie irgendwie protestiert, aber es ist keine, in keiner Talkshow, nirgendwo sitzt ein Priester oder ein Pastor oder irgendjemand aus dem Vatikan oder so und oder eine Pastorin und setze jetzt richtig ein und sagt, wir haben einen Hort gebildet für Kinder, die jetzt mit Gewalt zu kämpfen haben durch die Corona-Geschichte und so weiter und macht das auch deutlich und ist so, also wie sagte heute Morgen Freund von uns, viele Grüße an Marc, der sagte zu, nämlich sehr gut, die Kirche ist nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft.
Nein.
Und ich finde, das hat er toll ausgedrückt. Genau das ist es.
Ja.
Durch die Austritte und so weiter ist die Kirche, gerade auch die Institution Kirche, nicht mehr so in der Mitte unserer Gesellschaft. Das ist einfach so weggesackert irgendwie, so an die Ränder irgendwie, keine Ahnung.
Okay. Dafür haben wir was anderes. Irrationalität, Esoterik boomt ohne Ende. Es gibt so viel Gerade auch bei jungen Leuten, also und das ist auch überhaupt kein Widerspruch mehr. Du kannst also IT-Expertin sein oder dich als im Hightech-Business und du besuchst trotzdem irgendwelche Engelskurse, besuchst irgendwelche Online-Seminare, wo dein höheres Selbst gefördert wird. Mhm. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist ein riesen Markt. Und da habe ich mal geguckt, dass die durchschnittlich allein in Deutschland in dieser Wachstumsbranche Esoterik zwischen 20 bis 25 Milliarden Euro verdienen und etwa 15% vom Jahresumsatz des deutschen Buchhandels wird mit esoterischer Lebenshilfe erwirtschaftet. So.
Wie macht das heißt, verkehrt, Hü?
Ich habe doch schon einen Bart und ich habe doch einen Bauch. Kannst du mich nicht mal irgendwie so vermarkten? Also eine, die ganz vorne dabei ist, die hat früher eine Punkband gemanagt. Das ist also überhaupt kein, du kannst sehr schnell umzwitschen. Mhm. Ne? Und das ist eben auch wieder so eine Sache, es geht um Heilsversprechen. Ja. So, es geht darum, es gibt ein höheres, die Welt wartet. Mhm. Ich mache jetzt mal so,
das ist so niedlich, wenn ihr das sehen würdet.
Also die Welt wartet auf dich. Es ist schön, dass du da bist und du hast der Welt so viel zu geben.
Also,
und das ist so schön und so wichtig, dass du da bist. Und du musst einfach an dich glauben und dann musst du loslassen und da wird dein Licht wird scheinen und du bist ein Geschenk für die Welt. Glaub es mir, du bist unser. So, und dafür gebe ich dir dann auch ein schönes Seminar, kostet nicht so viel, 250 Euro für so, online mit Videos und mit vielleicht auch Live-Session und du wirst merken, wie gut es dir bekommt, weil du bist so wichtig.
Aber das ist doch das, was jeder Mensch gesagt bekommen möchte.
Ja, natürlich.
Ich möchte doch hören, dass es... Und der Witz ist, dass ich die Gedanken sogar teilweise ja auch habe, auch für andere Menschen, denen würde ich auch, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die finde ich ganz toll, dann sage ich das ja auch. Oder viele, auch unsere Hörer, die schreiben tolle Mails, da sehe ich, was für tolle Menschen das sind. Da kann man das genauso weitergeben. Aber ich halte nicht die Hand auf dafür. Das finde ich irgendwie komisch. Und was mich daran auch wieder stört, ist dieser Grundgedanke. Also so wie wir sind, sind wir erstmal großer Müll. Aber wenn wir uns dann irgendwie in diese Gefilde begeben und dann dieses oder jenes machen, uns hinknien auf Bastmatten oder irgendwelche Frackeln oder dies, dann kommt immer die Selbstoptimierung. Mhm. Ne? Wir sind ja noch nicht richtig genug, sondern Selbstoptimierung. Und erst dann, haben wir Erfolg und sind glücklich.
Du bist ja innen drin, bist du ja so, wie du bist. Da hast du ja so viel zu heben. Nur du selbst, du beschränkst dich.
Ja, und da denke ich dann manchmal... aber es beinhaltet immer dieses, du bist nicht... Eigentlich bist du jetzt noch nicht gut. Also alles, was du jetzt im Moment tust, ist noch nicht gut. Das ist erst besser, wenn du bei mir die 250 Euro gelöhnt und hast das und das gemacht. Mhm. Hey, das finde ich irgendwie so... Also so gemein. Das ist irgendwie so gemein.
Es kann auch gefährlich werden. Also es gibt Leute, die sagen, die haben eine schwere Erkrankung, die haben Krebs, die haben ich weiß nicht was. Und die sagen, nee, ich gehe nicht zum Arzt. Ich gehe zum Heiler. Mhm. So. Kann man machen, parallel dazu, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Also Medizin, moderne Medizin, und da reden wir beide davon, kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Wer es will, die Kombi aus beiden, okay. Die Psyche spielt natürlich, also...
Und wir beide wissen, wie wichtig die Psyche dabei ist. Und die wird ja da angesprochen, letztendlich.
Genau. Okay. Aber seid vorsichtig, wenn da zu sehr die Hand aufgehalten wird und wenn ihr ein Heilsversprechen bekommt, was denn damit verbunden ist, dass du dieses und jenes kaufst, dass du dieses und jenes machst. Nee, Leute, nee.
Das ist also ein bisschen ganz komisch.
Also und ich habe es auch mit Menschen zu tun, die orientierungslos sind, die auch belastet sind, die manchmal auch wirklich aus Not heraus in diese esoterische Richtung gehen und dann nachher, zum Teil ohne mir das dann zu sagen, das wollte sie einfach mal so ausprobieren. Und dann kommen viele dann doch wieder zu mir oder bleiben sowieso bei mir und dann beichten sie in Tütlichen. Ich bin ja kein Priester, bin ja Psychologe, aber dann beißen sie. Und ich nie vergessen, eine Frau, die zu einer Wahrsagerin in Berlin gegangen ist, weil sie unbedingt wissen wollte, ob sich ihr Problem denn jetzt irgendwann mal löst oder ob sie damit lange leben muss, für ein Schweinegeld. Ich glaube, die hat für weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas, 350 Euro zusätzlich zur Fahrt nach Berlin und wieder zurück. Mhm. Und dann hat sie mir die Szenerie beschrieben und das ist eigentlich wie im schlechten Gruselfilm so, ne? Mit einer Frau, die dann plötzlich mit verstellter Stimme, mit tiefer Stimme dann irgendwas erzählt hat. In einem gedunkelten Raum und alles so mit Glaskugel. Also eigentlich Klischee. Naja. Gut. Sie sagt, scheiße, das Geld hätte ich auch anders ausgeben können. Aber jetzt ist sie beruhigt und sagt, das hat nichts gebracht und ist gut.
Also wie auch immer, es hat ihr dann ja doch ein bisschen geholfen, indem sie da den Weg nicht weitergegangen ist.
Jo.
Auf der anderen Seite, wenn es jemandem hilft, das ist wie so ein Placebo-Effekt. Ne?
Ja.
Auch wieder so eine Sache, bin ich auch hin und her gerissen. Ich weiß bloß irgendwie, mir tut das dann leid. Mir tut es irgendwie leid, wenn jemand so viel Hoffnung da reinsetzt und an jemanden gerät, der dann doch ein Scharlatan ist. Und es tummeln sich einfach viel zu viele. Es können alles gar keine richtigen Heiler und Schamanen und ich weiß nicht, was alle sein. Also vorsichtig bei sowas, denke ich, immer vorsichtig.
Ja, Corona hat ja da auch den so ein bisschen Strichdurchsetzung gemacht, weil einige von denen füllen ganze Seele.
Ja, das ist natürlich auch nicht so.
Und das wird natürlich auch jetzt nicht kommen. Lass uns noch was Positives sagen. Ich habe noch was Positives rausgefunden. Mhm. Oder wolltest du dabei noch?
Nein, ich wollte gerade was Negatives erzählen. Wo wir dabei waren, weil es gab ja auch Stimmen, die sagten, also Corona ist ja eine Gottesstrafe.
Nee.
Ja.
Echt?
Ja.
Was haben die denn für einen Gott?
Also in diesem Sinne, dass wir bestraft werden für unser ausschweifendes Leben.
Mhm.
Für unser globales Zusammenhängen, für unsere Schnelllebigkeit, für unser überall zuerst, für unseren Konsum. Mhm. Und dass das jetzt die göttliche Quittung ist, so in dieser Richtung. Mhm. Auch wieder dieser Gedanke, dass das ist dann so die Idee vom Rachegott oder von einem bestrafenden Gott. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Gott.
Ich glaube, Allah Gott, oder wenn überhaupt, den habe ich lieben.
Mhm. Es gibt den lieben Gott, es gibt den vergebenden Gott. Und es gibt auch den rächenden, den strafenden Gott. Mhm. Den hatte man in früheren Jahrhunderten mehr. So wo mit Angst und so. Mhm. Und wenn nicht, dann wird der Gott dich verdammen und so.
Mhm.
War ja viel von Verdammnis und so die Rede. Ausschluss aus der Kirche. Das Schlimmste war, exkommuniziert zu werden und so weiter.
Genau.
Also das ist... Oder eben als Selbstmörder außerhalb der Mauern begraben zu werden und. Und das war, da gab es dann oft diesen strafenden Gott.
Mhm.
Das ist bei diesem, den holt man jetzt auch so einige. Das sind ja so diese Gedanken, die so überall irgendwie rumfliegen, weil sich Menschen irgendwie, selbst die Rechten haben sich auch schon Corona bedient. Die haben auch so einen Scheiß davon sich gegeben.
Da freut sich jetzt ja jeder Virologe, jeder Professor. Der
sagt, was ist das? Jetzt hört man langsam auf damit. Also das ist schon
aber jetzt was
interessant. So, jetzt ja, das Positive. Was Positives. Viel interessanter.
Kann ja sein, dass einige, die uns zuhören, religiös sind und sagen, so, es gehört mit dazu. Und da kann ich sagen, jetzt rein wissenschaftlich herzlichen Glückwunsch, weil du wirst, wenn du religiös bist, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ziemlich langes Leben haben.
Mhm.
Es gibt also eine US-Studie, die deutlich sagt, religiöse Menschen leben länger. Und zwar, das ist jetzt egal, ob Buddhismus oder Christentum oder so, das ist wurscht. Und die haben, jetzt haltet euch fest, im Vergleich leben religiöse Menschen 5,64 Jahre länger als Menschen wie wir, die eben eher Atheisten sind. So.
Mhm.
Und es scheint, haben sie versucht, das zu erklären. Und das eine ist, sie sagen, ja, also zum einen durch diese religiösen Aktivitäten nimmst du mehr an sozialen Unternehmungen teil. Das wirkt also der Einsamkeit entgegen. Und wenn ich sich nicht einsam fühle, fühlt sich in der Regel auch ein bisschen glücklicher, ein bisschen besser. Und das wiederum erhöht auch die Lebenserwartung. Dann geht es darum, dass viele auch ein bisschen gesünder leben. So jetzt auch zu einer Zeit eben so 7 Wochen ohne und so. Die saufen in der Regel weniger, rauchen vielleicht ein bisschen weniger. Also dass das auch damit zusammenhängt. Und dass sie eben wirklich mehr Freunde letztendlich auch haben.
Mhm.
Und eben diesen Sinn im Leben, dass sie sagen, also das halte ich durch, weil hat schon alles irgendwie seinen Sinn und es wird am Ende wird sowieso alles wieder gut werden.
Mhm.
Also, wer religiös ist, wer dran glaubt, kann im Schnitt so die Wissenschaft 5,6 Jahre länger leben.
Ich denke, das hat auch viel mit innerer Zufriedenheit und Stress zu tun. Mhm. Also wenn man immer dem Geld hinterher hachtert oder irgendwelchen Besitztümern oder unglücklich ist mit seinem Leben, du reibst dich ja auf, das ist ja Stress pur. Aber wenn du gläubig bist, kannst du viel, ja, viel gelassener begegnen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja.
Ja, dass also das dazu dient, weil,
ja,
also wie oft ist Stress oder sowas dann auch Ursache für, was weiß ich, Herzinfarkt, Schlaganfall, keine Ahnung. Mhm. Und wenn man das runterschraubt und dann, das sagt einem dann auch jeder Arzt, das ist bitte zurück, ne? Bitte zurückrudern und nicht mehr so stressig und so. Wenn du dann einen Sinn im Leben hast und bist zum Beispiel gläubig, dann hast du natürlich eine gewisse Stabilität und auch Stresslosigkeit im Leben, weil du musst dir keine Sorgen machen, weil du hast jemanden, an den du dich wenden kannst und der auf dich aufpasst. Das ist eine wundervolle Idee, deshalb ist es das ja auch.
Auch die Praxis der Meditation, also jetzt wissenschaftlich auch sehr, sehr gut jetzt bewiesen, wie wichtig und wie gut Meditation für die Psyche und damit auch für den Körper ist.
Ja, wie ist denn das eigentlich mit deiner Meditation? Wie kommst du denn da voran?
Ja, sehr gut, ich schlafe immer bei.
Super.
Nein, es ist gut und wenn ich mal zu irgendwelchen Untersuchungen muss und mal ins MRT muss oder sowas, glaub mir, diese Form von Meditation oder autogenem Training und alles, was ich dann so im Laufe meines Lebens so erlernt habe, hilft ungemein.
Was hast du bei der letzten Kontrolluntersuchung dafür dein Aneurysma vor ein paar Jahren? Was hast du dir da ausgedacht? Das war so lustig.
Also MRT, ne, dieses Ding, wo ihr in die Röhre geschoben wird, vielleicht kennt es einige von euch. Mhm. Und ich muss, weil ich mal ein geplatztes Aneurysma hatte, muss ich dann alle Jahre mal wieder da rein in die Röhre.
Ein armes Mäuschen.
Ja, armes Mäuschen. Und das ist ein Höllenkrach. Du kriegst zwar Kopfhörer auf und Ohrstöpsel auf und so. Und trotzdem ist es richtig, was ist das? Und dauert schon ein bisschen, ne? Also so Viertelstunde, 20 Minuten.
Und derzeit liegst du da in der Röhre.
Und in der Zeit liege ich in der Röhre. Und jetzt habe ich mir Folgendes. Ich bin ja Psychologe. diese Klopfgeräusche, das sind verschiedene Klopfgeräusche. Und dann habe ich in meinem Geiste mir so vorgestellt, dass dieses Klopfgeräusch mit einem bestimmten Tier verbunden ist. Also das leichte Klopfen ist ein Specht. Dann sehe ich ja so einen Specht am Baum. Dann kommt so ein behäbiges Klopfen. Das ist natürlich ein dicker, fetter Bär, der da so durch den Dschungel schafft. So. Dann gibt es so kleine Staccato-Klöpfereichen. Und das waren, was hatte ich da noch gedacht? Das waren, warte mal, ich glaube, das war so ein Schwarm von kleinen Hornhechten, von so kleinen Fischen, die da irgendwie so in so eine Koralle da so reinpiksen. So. Also ich habe richtig Spaß gehabt da unter der Röhre, weil ich...
Was haben sie dir denn gegeben?
Nee, gar nicht. Und die sind immer ganz fröhlich, die Ärzte, da weil ich dermaßen ruhig liege, dass sie wunderbare, schöne Bilder von meinem Kopf machen können. So. Aber das ist nun mal so, es gibt Möglichkeiten, wenn du es kannst und wenn du dich darauf einlässt. Und ich bin ja wie Annika auch so ein Spielkind, ich habe eine rege Fantasie. Also mache ich mit dem Klopfen, mache ich dann so eine kleine Wanderung durch, wie im Naturfilm.
Du hattest dir aber auch Tiere noch ausgedacht.
Ja, das
war... Das hast du mir hinterher, jetzt kriege ich auch nicht mehr zusammen. Das war aber sehr lustig, da hat er dann diese Tiere noch ein bisschen verändert.
Natürlich.
Und hatte sich dann so etwas seltsame Tiere ausgedacht.
Ja,
also,
ja, das passt.
Ich meine, man liegt ja auch eine ganze Runde da.
Ja, das ist so und du hast nichts zu tun, außer eben so. Und das ist das Schöne an unserem Gehirn. Es ist zu allem Möglichen fähig. Und was Religion und Esoterik angeht, was ich am Anfang gesagt habe, ne, das Gehirn mag nicht gerne irgendwie dieses Gefühl, immer nur so bräsig Leerlauf zu haben. Das möchte gerne beschäftigt werden. Und es möchte keine Unsicherheit haben, weil das macht es ganz furchtbar. Und da passt eben Religion genau rein. Annika und ich waren früher viel in Asien, viel in Thailand und viel auch in Indonesien. Und da spielte diese Religion eine ganz natürliche Rolle. Der Bauern auf Bali, meinetwegen, selbstverständlich macht er sein Geisterhäuschen erstmal fit und steckt da Wunderstäbchen rein, so Riechstäbchen und macht da
Räucherstäbchen.
So heißen die.
Wunderstäbchen. Also Wunderstäbchen steckt er rein.
Wunderstäbchen steckt er rein, weil er weiß, das hat schon sein Vater, sein Großvater hat es gemacht. Mhm. Weil wenn er es nicht machen würde, dann könnte wieder eine schlechte Ernte kommen. Also, better safe than sorry, und dann packe ich das rein und dann ist gut. Es gehört so mit dazu.
Ja, das meinte ich so, wenn man als Kind damit automatisch aufwächst, was ich ja vorhin sagte, dann stellst du es auch nicht groß in Frage, sondern lebst es einfach. Und das finde ich so eine geruhsame, natürliche Art, da reinzuwachsen und so. Und wenn das irgendwo auf der Welt eben Kinder sehen bei ihren Eltern, dann machen sie es nah. Und dann ist das einfach auch ein Teil des Lebens, fertig.
Vielleicht um das nochmal, ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Also keiner von uns würde jemanden, der religiös ist oder sowas, jetzt komisch angucken oder sagen,
wie kannst du das? Im Gegenteil. Das ich würde denjenigen sogar gerne, also ich würde das, ich bewundere das, wenn Menschen darin sehr viel Frieden und Ruhe finden. Genau. Das ist also wirklich.
5,64 Jahre länger auf der Erde?
Nein, überhaupt, weil es deren Leben, weil das eine Form ist, die sie für ihr Leben gefunden haben, was sie glücklich macht und befriedigt und ihrem Leben Halt gibt.
So.
Also mehr möchte ich auch als Psychologe ja gar nicht, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, Klienten oder du Mandanten, Patienten, dass die eine Form finden, mit ihrem Leben gut zurechtzukommen. So. In irgendeiner Form.
Und wenn es dazu gehört, dann ist es gut. Ich diskutiere nicht mit Menschen über Religion, weil es hat was mit Glauben zu tun.
Ja.
Und glauben kannst du an alles. So. Ich lasse mich auch nicht bekehren. Also Zeugen Jehovas und Co. lange nicht mehr erlebt, aber die können keine draußen bleiben, brauche ich nicht.
Aber du kennst ja natürlich auch die etwas, wie soll ich sagen, etwas krankhafte Variante davon, psychische, wie ein religiöser Wahn oder sowas.
Das ist richtig eklig. Ich hatte mal einen Klienten, auch ein relativ junger Mann, der hat sehr gelitten unter einem religiösen Wahn, weil er war der Meinung, dass er die Last der Welt auf seinen Schultern trägt. Und wenn du dieses Gefühl in deinem Kopf hast, dass du für das Leid der Welt verantwortlich bist, dann kannst du dir annähernd vorstellen, wie der Kerl gelitten hat.
Ja.
Dem geht es jetzt wieder gut. Der hat die richtigen Medikamente auch bekommen. Der war in psychiatrischer Behandlung und eben bei mir. Und jetzt kommen nur noch ganz, ganz selten diese wahnhaften Episoden. Ganz selten. Mhm. Jetzt können wir sogar darüber reden. Wissen ihn noch damals.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Also das ist dann kein Spaß. Und diese Gratwanderung, da muss man wirklich aufpassen, egal ob Esoterik, ob Religion, wenn du zu sehr dich in eine Richtung begibst und dein Leben nur noch darauf ausrichtest und die Realität nachher auch nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegst, dein tägliches Leben nicht mehr auf die Reihe kriegst, dann wirst du irgendwann ein Problem haben und dann kannst du krank werden und dann musst du in Behandlung,
so ist es. Das ist dann wirklich schon krampfhaft. Ich finde, ich diskutiere auch deshalb nicht mit gläubigen Menschen darüber, weil ich oft das so empfinde oder auch oft erlebt habe, dass man mir dann genau das vorgeworfen hat, dass ich ja keine Ahnung hätte und dass ich also ein außerordentlich ungläubiger Mensch bin und das ginge ja irgendwie gar nicht. Habe ich keine Lust zu. Nein, möchte ich nicht. Nee. Ich lasse jedem. Ich finde, Glauben ist eine private Sache. Deshalb ist er hier in unserem Land auch von der Politik getrennt.
Ja.
Das ist eine ganz eigenständige Sache. Ja. Ich finde, die Kirche könnte sich öfter einmischen.
Ja.
Aber dann würde sie vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt geraten. Und es gibt genügend Gläubige. Wenn du einen Kirchentag siehst oder so, da kommen ja sehr viele Menschen zusammen. Ja. Aber die könnten auch gut eine Stimme vertragen im Moment. Also wo ist denn das? Also wirklich. Ne?
Du, und solange inklusive Papst immer noch nicht so richtig aufgeräumt wird, was die Vergangenheit, was Kindesmissbrauch und so weiter angeht, wer will denn bitteschön in so einem Laden da freiwillig und womöglich auch noch Kirchensteuer und sowas bezahlen? Nein.
Ja, das ist so ein bisschen.
Wen willst du da jetzt unterstützen?
Ja, das ist. Und das macht so einen schlechten Anruf. Und du weißt selber, es gibt genügend, die genau anders sind. Denk an hier Anselm Grün oder sowas. Ja. Also Anselm Grün, Pater.
Den durfte ich ein paar Mal kennenlernen.
Du kennst den.
Pater Anselm Grün, die viele kennen. Also der ist dermaßen produktiv. Ein ganz blitzgescheiter Mensch, der...
Mönch, Benediktiner, oder wo gehört er hin?
Ja, der gehört zu den Benediktinern und in Münster-Schwabach, also in so einem Kloster, Zellerat, das heißt, er leitet das. macht auch im Internet, spekuliert auch mal so ein bisschen durch die Gegend, weil der muss eben auch sehen, dass sein
Laden läuft.
Dass sein Laden läuft. Und wie gesagt, ist bis gescheit, hat einen ganz wunderbaren Humor. Mhm. Also ich finde ihn sehr, gibt auch Managerkurse und so weiter und so fort.
Also ich weiß, wir haben mal in Hamburg eine Lesung mit ihm oder einen Vortrag ne? im Michel gehabt. Mhm. Und ich war ganz begeistert von dem Mann, weil er einfach, der hat so eine, wie soll man das mal sagen, humorvolle, liebende Art, Menschen zu betrachten.
Ja.
Der findet eben nicht, dass Menschen erstmal per se alle Idioten sind und wir müssen da mal sehr stark arbeiten, um sie wieder ein bisschen aufzubauen, sondern der hat so eine liebende Art.
Ja, und wenn du den in das die Augen guckst, der hat ganz listige, lustige braune Augen. Und der hat zu mir damals gesagt, weil ich so über sein Menschleben gesprochen habe und dass ich ihn manchmal auch ein bisschen beneide, weil der hat so seinen schrecken Tagesablauf. Mhm. Und da ist der Wald und wird er immer noch so sein. Auch sehr genau. Also das gibt Zeiten, da schreibt er, deswegen hat er so einen großen Output. Auch das ist nur für Schreiben. Da schreibt er an seinen Büchern. Mhm. Dann gibt es Zeiten, da gibt er Interviews. Und dann gibt es drumherum natürlich alle anderen Zeiten mit Bildern und so weiter und so fort. Der sieht zu, dass er jeden Abend zurück in sein Kloster kommt. Der hat keine Lust auf lange Touren. Und der hat zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, auch Mensch, irgendwie, ich finde das schon so Mainstream, hat was, ne? Na, der hat zu mir gesagt, wissen Sie, wie viele neurotische Männchen das gibt? Das kann ich mir
nicht vorstellen. So. Du hast also noch eine Chance. Im Alter kannst du noch da und kannst noch weiter neurotische Männchen.
Als junger Spundchen. So, das war über Gott und die Welt und genau das noch. Wir haben über Gott und die Welt geredet.
Ach, du bist ja mal flink heute mit dem Ende, gell? Bist du schon wieder so?
Ja, 46 Minuten haben wir schon, Mensch, du.
Ja. Das heißt, Ostern ist ja eigentlich immer eine gute Gelegenheit, gerade jetzt, wo wir alle nicht so rumrennen können und Familien besuchen und sowas, auch mal ein bisschen so über diesen Sinn und Zweck von Religion nachzudenken, aber auch um diesen Punkt. Und den finde ich allerdings in der christlichen Religion und Partnern auch gut, wenn er diese positive Art hat für ein Miteinander. Mhm. Wenn es darum geht, anderen zu helfen, den helfenden Aspekt.
Nächstenliebe.
Also dieser Punkt, der ist für mich unabänderlich. Ja. Und der gehört für mich auch zum christlichen Glauben dazu, aber der gehört eigentlich für mich auch zum Leben generell dazu. Mhm. Und danke Erziehung, Mutti als kleines Kind, das ist einfach so drin, gehört für mich einfach dazu, das ist völlig egal, wer und wie, das wäre eigentlich der Leim, der unsere Gesellschaft zusammenhalten könnte. Mhm. Und wenn das darüber gehen würde, dass man die Kirche wieder ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, dann bitte. Aber es dürfte mehr davon geben. Und ich denke, jetzt gerade in Corona-Zeiten muss man sich eben was einfallen lassen. Und es ist so toll. Viele Leute lassen sich wirklich was einfallen und helfen. Und also es ist wirklich richtig toll. Wir haben Nachbarn, die immer wieder fragen, ganz süß. Also viele Grüße an Gitti und Richard und an Charlotte und ich weiß nicht. Die also wirklich dann, wenn sie unterwegs sind, fragen, können wir euch was mitbringen oder sowas in der Richtung. Ganz lieb, wirklich. Und man merkt so, das gibt so auf der einen Seite wirklich solche Zusammenhalten, so einen Zusammenhalt. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite wieder diese Leute, wo ich dann immer denke, Mensch, denk doch mal drüber nach. Ne? Warum jetzt alles lockern? Also damit man jetzt alles wieder bisschen mehr dran denken, dass das Ding ja nicht einfach weg ist. Nur weil wir jetzt vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen irgendwie Masken getragen haben, sondern weiter dabei, um das möglichst lange zu strecken, damit wir irgendwie Medikamente finden, ist doch ganz klar.
Und deswegen wünschen wir euch wirklich vom Herzen, dass ihr hoffentlich gesund seid, wenn ihr krank sein solltet, dass ihr bald gesund werdet, dass ihr hoffentlich auch nicht zu viele Leute habt, die womöglich auch dran gestorben sind, schon an Corona.
Ja, also wir drücken euch alle Daumen.
Also Annika und ich haben wirklich Glück, ich klopfe mal hier auf Holz.
Ich auch.
Wir haben in unseren näheren Bekanntenkreis niemanden verloren bis jetzt. Und das soll auch bitte so bleiben. Mhm. Und wir wollen auch euch weiter behalten. So.
Also.
Ihr passt schön auf.
Und dann gibt es zum Schluss noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache.
Ja.
Sie ist online.
Oh. Oh, ganz ja, wichtig.
Ganz ja. wichtig,
oh, oh, oh,
sie ist Ostern. Online zu Ostern.
Ja.
Heute im Laufe des Tages ist sie online. Die Homepage von Manfred. Manfred spielt verrückt. Also, der flippt völlig aus.
Du denkst, jeder kennt Manfred. Ne?
Ja, ich bin schon so weit. Manfred ist unsere kleine Ratte. Und die man auch immer auf den Bildern von Natti findet vorne. Und Manfred hat ja seinen eigenen Podcast.
Ja.
Hallo, ich bin Manfred. Und inzwischen hat er dann auch dazu eine kleine eigene Homepage, wo man Bilder sehen kann und auch die Podcast hören kann. Und wo er so ein bisschen was erzählt. Ne? So, und da ist er ganz heiß drauf und findet das richtig schick und ist überhaupt nicht mehr zu bremsen.
Ich verlinke das gerne, aber es ist schon die Homepage hallo-manfred.
Ganz einfach, ne?
Ganz simpel.
Einfach hallo-manfred und ihr findet diesen Superstar. Er ist ja schon am überlegen, früher gab es ja den Bravo-Starschnitt. Also wie wär's denn jetzt mit...
Annika, hör auf. Ich muss mit ihnen leben, ich muss mit Manfred leben, ich muss mit Annika leben.
Ja.
Ich werde vielleicht doch, ich gehe ins Kloster.
So. Ja, das wäre super. Geh doch mal ins Kloster. Oh. Dann komme ich mit und dann gucke ich mir diese ganzen fürchterlichen Mönche an, die alle so verrückt sind. Das finde ich total klasse.
Kannst du dir Manfred der Mönchskutter vorstellen?
Oh ja, das wäre auch ganz super, sehr sexy. Mhm.
Ja, in dem Sinne, ich glaube, jetzt schweifen wir ab.
So. Also ihr Lieben, macht es gut, bleibt gesund, ihr Süßen.
Jo. Und schöne Ostern.
Und schöne Ostern. Bis nächste Woche. Ihr Lieben, tschüss.